Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt auch in der Offseason angekommen ist, zwar schon die ersten Moves wieder gemacht hat, weil bis zum 1. Juni haben wir nicht mehr so viel Zeit und da wird extra nochmal Geld freigemacht, aber ja, wir haben schon wieder Spieler entlassen auch, also ganz wild quasi. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, aber es ist weder Micho da, es ist weder Tobi da, aber vermutlich habt ihr es am Namen der Folge schon erkannt. Und zwar der Verfasser des Triple Option Blogs, der beim Downside Talk Podcast das College Update macht, der bei den Sofa Quarterbacks auch als Podcast mit dabei ist und den Draft inzwischen 3 Jahre, glaube ich, live auch covert. Zumindest im Videoformat, wenn ich das jetzt richtig habe. Moin Jan, herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Ja, moin moin Rico, schön mal wieder da zu sein. Danke für die Einleitung. Ich möchte nicht darauf bestehen, aber die Live-Coverage auch mit Bild gibt es schon wesentlich länger. Ich möchte sagen seit 2017 mit mir, aber ich weiß es nicht genau. Ich müsste jetzt
verrückt.
Müsste jetzt auch nachdenken, aber wie man daran sieht, es steigt halt das Interesse immer mehr und ab und an kriegt es dann auch noch jemand mit. Also der Kreis derjenigen, die da mal reinschalten, der wächst Jahr für Jahr und das ist ja auch nicht so verwunderlich, weil die Draft insgesamt natürlich hier immer wieder an Interesse gewinnt.
Richtig, und du eigentlich, also ich kann halt natürlich nur aus meiner Sicht sprechen, aber du so für mich, was halt geschriebener Content und das College Update auch so ein bisschen immer noch die Nummer 1 an College News und an College Knowledge bist und dementsprechend einfach auch da einfach ein episch großer Mehrwert geschaffen wird für das ganze deutsche College Interessenuniversum oder wie man es jetzt beschreiben möchte. Und dementsprechend auch ganz zu Recht ist das Interesse da auch steigt. Für mein Dafürhalten.
Das kann ich jetzt nicht bewerten, das müssen andere tun. Es ist natürlich das schön, dass du das getan. So siehst. ich kann jetzt ein bisschen rot werden höchstens. Nein, aber es ist ja auch sonst so. Also sieht man ja auch daran, dass diese RTL-Übertragung mit den Fanclubs geschehen ist und dass insgesamt auch bei Twitter oder in sozialen Medien viel, viel mehr Leute einfach dann auch Präferenzen äußern. Welcher Spieler soll es sein, gerade in den ersten Runden? Das merkt man schon insgesamt auch, dass sich viel, viel mehr Menschen, ob geschrieben oder dann selbst angeguckt, einfach mit den Prospects beschäftigen.
Genau. Und ja, das der Vorrede genug. Ihr werdet jetzt dort erstmal keine News, die werden wir in der kommenden Woche vermutlich hören, weil es ist jetzt Feiertag sozusagen, also noch nicht ganz, wir haben Mittwoch, Donnerstag ist ja frei und ich bin da nicht da und Micho und Tobi sind auch nicht da und dementsprechend werdet ihr dann zu den ganzen News, vielleicht haben wir dann noch mehr News, nächste Woche was hören, einen Teil werdet ihr später schon noch hören, aber das nur als Nennung und wir gehen dann auch in, ja, unsere letzte Runde, was den Draft angeht. Also wir reden jetzt nicht nur über Ryan Hayes aus der 7. Runde, sondern wir reden nochmal über die Menge an Picks, die wir hatten. Und dann werden wir auch nochmal über Undrafted Free Agents sprechen, weil das ja letztes Jahr auch Thema war. Und da ja ein Treffer oder wie man es nennen möchte, geschehen ist. Aber Jan, grundsätzlich, die Dolphins hatten 4 Picks und haben Cornerback und Running Back in den Runden gedraftet, wo die Chance höher ist, einen Starter zu bekommen. Warst du grundsätzlich überrascht von der Auswahl der Dolphins? Weil, ich sag mal, es ist ja kaum einem entgangen, dass die Dolphins und gerade auch die Dolphins-Community nach O-Linern gelächzt hat, wenn man das so beschreiben möchte.
Ja, selbst mir ist das nicht entgangen, obwohl ich jetzt bei den einzelnen Teams nicht so wahnsinnig tief drinstecke, was die Needs sind. Das muss ich ganz klar sagen. Von daher ist meine Antwort auch mit Vorsicht zu genießen. Ich schaue mir das Ganze ja tendenziell erstmal aus der College-Perspektive an und schaue mir die Prospects dann an, wie die vielleicht für die NFL projecten, wie die für bestimmte Schemes projecten. Aber ich bin jetzt nicht in jedem einzelnen Team auch in der Free Agency, weil die fällt ja genau in diese Draft-Vorbereitungszeit und da bin ich eigentlich nur am Prospect schauen. Da bin ich dann nicht ganz so tief drin, dass ich sagen kann, naja, dieses Team hat jetzt die und die großen Needs. Es ist aber so, dass mich diese Position natürlich so ein bisschen überrascht haben, weil man dachte bei Cornerback, naja, ihr habt natürlich erstmal ein sehr gutes Starter-Duo, eben auch durch den Ramsey-Trade, mit Xavier Howard. Man muss natürlich immer bedenken, dass man natürlich auch für die Zukunft draften kann und ich weiß, wer dann vielleicht in ein oder zwei Jahren noch da ist. Und bei Running Backs habt ihr ja wirklich eure komplette, ihr hattet ja alle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich hatte das irgendwo auch bei Twitter kommentiert, ich glaube, alle eure Running Backs waren ja Free Agents und ihr habt einfach alle wieder zurückverpflichtet. War doch ja, so, oder?
Das ist korrekt.
Was ja erst, dachte ich, naja gut, ich glaube, erst kam Ahmed, dann kam Wilson und Mostert und dann wurde Gaskin auch noch hinten dran geschoben oder welche Reihenfolge auch immer. Und ich dachte, okay, na gut, also haben sie offensichtlich bei einem Room, der jetzt vielleicht, ja, sagen wir mal, solide ist oder okay ist, aber jetzt nicht so das ganz den ganz großen Esprit verspricht, habt ihr einfach die Spieler zurückgeholt, beziehungsweise muss man ja vielleicht auch sagen, dass die größtenteils auch daran, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch ab und an etwas verletzungsanfällig ist und war in seiner Karriere. Ich habe da natürlich jetzt gar keinen bestimmten im Blick. Und von daher waren die beiden Positionen schon überraschend, weil gerade wenn man wenig Picks hat, habe ich den Eindruck, dass Teams eher darauf gehen, dass sie, sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Need-Picking betreiben, aber sagen wir mal so ein BPA-Needs Mix, sagen wir mal, bedienen. Aber das war hier offensichtlich nicht, zumindest nicht in der Form der Fall. Und ja, wahrscheinlich hätten viele mit einem O-Liner gerechnet, aber offensichtlich sieht das FO der Dolphins doch in den Skill-Positionen, auch in den defensiven Skill-Positionen halt offensichtlich mehr Bedarf oder einfach die besseren Prospects zu dem Moment.
Ja, das ist zum Thema O-Line und wie wir das sehen, das gab sich dann auch auf der Pressekonferenz der Dolphins, als Chris Greer meinte, ja, also bei euch ist O-Line viel mehr ein Thema als bei uns. Obviously, wenn man sich das anguckt. schon ein bisschen verrückt. Wir haben gesagt, erster Pick Vic Fangio, zweiter auf jeden Fall Mike McDaniel Pick und bei den armen beiden war es halt dann later on Picks, wo man vielleicht noch mal was draus, wo vielleicht noch was draus wird. Aber ja, wenn wir jetzt Cam Smith nehmen, wir haben ja mit Xavier Howard einen, der sein Leben lang quasi outside gespielt hat, der zwar letzte Saison viel verletzt war, dementsprechend also die ganze Zeit mit Verletzungen gespielt hat, dementsprechend nicht ganz auf dem Niveau gespielt hat. Und wir haben Jalen Ramsey geholt, der auch outside spielen kann, aber auch eventuell in den Slot gezogen werden kann, was er ja bei den Rams ab und zu auch getan hat. Wo würdest du Cam Smith denn einsortieren? Also deutet das eher darauf hin, dass Jalen Ramsey in den Slot wandert oder wie würdest du das bewerten?
Das ist eine gute Frage. Man sollte natürlich die vielleicht erstmal andersrum aufziehen. Wir haben mit Cam Smith natürlich einen sehr talentierten Cornerback. Der ist aber ein Zweitrunden-Pick, nur in Anführungsstrichen. Ihr hattet ja aus diversen Gründen, die der Hörerschaft ja mehr als bekannt sind, kein First-Rounder. Das ist ein talentierter Spieler und der galt ja so vor einem Jahr durchaus auch als First-Rounder oder als First-Round-Kandidat, war ja bei vielen Mocks so vor der Saison irgendwie in der ersten Runde auch durchaus als einer der ersten zwei Cornerbacks. Nur weiß ich nicht, ob man jetzt von Cam Smith abhängig machen würde, ob man einen Star wie Ramsey nach innen oder außen schiebt. Vielleicht sollte man das erstmal an Ramsey festmachen. Was Cam Smith bietet, ist halt auch eine gewisse Versatility inside-outside. Also er hat größtenteils außen gespielt. Er hat außen gespielt. Er hat sehr viel Man gespielt. Also South Carolina, die Gamecocks Defense, der andere Cornerback Darius Rush ist ja auch gedraftet worden von den Colts. Die haben für eine College-Defense und auch für eine NFL-Defense sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt und auch relativ viel Press. Und er hat halt dann eben einen der beiden Outside-Corner gegeben, Rush den anderen, ist aber auch mal in den Slot gewechselt, immer mal wieder, situationsbedingt oder Matchup-bedingt. Dann hat er eher off gespielt. Das heißt, man kann schon sagen, Cam Smith ist ein Cornerback, der eine gewisse Variabilität mitbringt, was ja erstmal nichts Verkehrtes ist. Er kann halt die Press und Man spielen, weil er einfach der hat dann eine relativ gute Technik. Ich mache sein Footwork. Er hat dieses Soft-Shoeing, also dass er wirklich so ganz kleine, schnelle Schritte macht, mit denen er vielleicht so ein bisschen Ground hergibt. Also der steht jetzt endlich einfach vorne da und killt den oder versucht den Receiver mit seinem Jam zu killen, mit dem so Bump-and-Run-mäßig. Das macht er auch mal, aber das ist jetzt nicht seine präferierte Technik, sondern er geht wirklich so, er kann dieses jeden Schritt mitgehen, jeden Schritt matchen. Das ist so ein bisschen seine eine große Stärke. Dabei ist er sehr geduldig. Der gibt also nicht einfach den Release ab, weil er schnell spekuliert. Ah ja, der geht, was weiß ich, Inside Release oder Outside Release und öffnet seine Hüften. Das macht er nicht, sondern er geht zwar mit dem Receiver nach hinten, aber dabei sehr, 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 sehr diszipliniert. Hat einfach einen flüssigen Paddle. Das Footwork mag ich. Er ist aggressiv. Er ist aggressiv, auch wenn er dann Bump and Run spielt, das auch gerne mal mit zwei Händen, also dass er wirklich den Jam mit beiden Händen gibt. Muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu aggressiv ist auf der Route, da verliert er sich ab und zu ein bisschen zu sehr in Handfighting. Aber das kann er relativ gut. Er hat aber auch, wenn er eben off spielt, und das hat er meistens eben aus dem Slot getan, dann kann er eben auch diese Breaks nach vorne relativ gut machen, also die Richtungsänderung zurück zum Play. Die Breaks nach vorne, wenn er dann erkennt, was für eine Spielsituation das ist, dass sein Receiver jetzt angeworfen wird, das sieht sehr gut aus. Und er kann aber auch off spielen und dann eben Man-Coverage. Dann hat er diese Trail-Technik, dass er so einen Schritt dahinter bleibt, keine große Separation zulässt. Und wenn man sieht, dass der Ball kommt, dann eben noch die mit einem gewissen Burst, mit einer gewissen Beschleunigung eben dann wieder direkt vor den Receiver cuttet oder an ihm dran ist, dass man eben sieht, wie der Spielzug läuft. Das kann er, finde ich, alles. Das sind alles eher Stärken von ihm. Man muss ja auch sagen, vielleicht erstmal so als erste Antwort zu ihm, Cam Smith ist ja auch ein schneller Cornerback. Der ist in die 4.43 gelaufen. Das ist okay schnell. Es gibt natürlich noch schnellere. Aber er ist vor allem ein 10-Yard-Split von 1.49 gelaufen und Vertical von 38. Das heißt, die ersten Schritte, der Antritt und auch die Beschleunigung, die Explosivität, die sind sehr, sehr gut bei ihm.
Ja, das hatten wir tatsächlich auch schon so ein bisschen, gerade mit der Geschwindigkeit, in den letzten Folgen. Und es wird auf jeden Fall spannend, wie er eingesetzt wird. Ich bin ein bisschen excited, weil ich meine, die Dolphins sind allgemein so ein bisschen Hype wieder auf die Defense, weil wir Vic Fangio als Defense-Coordinator haben und wir uns alles erträumen von diesem Defensive Coordinator, weil wir ja eigentlich eine sehr gute Defense waren. Ich meine, Regression hat man immer, aber das letztes Jahr war schon eine Bruchlandung, wenn man das so, es war schon arg. Und dementsprechend kann man schon sagen, also gerade was die Verletzungen angeht, hatten wir leider auf Cornerback auch sehr, sehr viel. Und ich meine, Byron Jones, der ja zum 1.6. dann gecuttet wird, ist ja einfach eine sehr tragische Geschichte, wenn man das so beschreiben möchte. Und ja, da ist, denke ich, so ein Pick in Cam Smith gar nicht so verkehrt. Und er war ja auch, du hast es ja auch schon angedeutet, vor dem Jahr sehr hoch und jetzt immer noch bei vielen sehr, also relativ hoch, weil ich meine, wir sprechen hier immer noch über fast einen Top 50 Pick, was ja immer noch für eine gewisse Qualität spricht im Vergleich zur gesamten College-Welt.
Ja, über eigentlich eine sehr, sehr gute. Wenn man sich das Ganze anguckt, natürlich ist das natürlich einer der absoluten. Wir machen jetzt natürlich große Unterschiede zwischen Pick 15 und Pick 50, aber wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, sind das natürlich beides unglaublich talentierte Prospects. Und ich bin ein bisschen gespannt, weil Fangio ist ja durchaus jemand, der relativ viel Zone spielen lässt. Hat er da schon irgendwas zu angekündigt, dass er das so ein bisschen eingrenzt? Weil ihr habt ja jetzt auch viele Cornerbacks, ja auch aus den letzten Jahren und dann eben mit Ramsey noch, die ja durchaus auch nicht so ganz schlecht in Man-Coverage sind. Und Cam Smith eben einer derjenigen, die im College nach den Illinois-Corners, würde ich sagen, mit am meisten eben Man-Coverage gespielt hat. Gibt's da irgendwie eine Aussage oder ist das, weiß man da nichts Genaues?
Nee, also da hat er sich bisher nicht zu geäußert, tatsächlich. Also ich gehe davon aus, dass Fangio zumindest regelmäßig eine Insel aufmachen wird, ob es dann Howard sein wird oder Ramsey, das sei mal dahingestellt. Aber man hat zumindest die Möglichkeit auch, einen sehr guten Nummer-2-Receiver 101 zu covern, was halt so ein bisschen, du hast es schon gesagt, gegen das allgemeine System von Vic Fangio spricht. Und da bin ich so ein bisschen gespannt. Xavier Howard hatte sich dahingehend schon geäußert und er meinte, jetzt muss ich tatsächlich kurz mal überlegen, das ging so in die Richtung, dass er ab und zu vielleicht ganz froh ist, nicht immer Man spielen zu müssen. Okay. So, das war so ein bisschen die Aussage und von Jerome Baker kam die Aussage, dass man vielleicht so ein bisschen mehr Freiheit allgemein als Spieler in dieser Defense hat. So, dass man halt auch einfach das tun kann, wo, oder nicht das, wozu man Lust hat, sondern halt, ja, wo man denkt, das ist jetzt genau das Richtige und halt nicht immer nach Schema F und genau das muss jetzt gemacht werden, sondern dass man halt immer noch die als Spieler und als cleverer Spieler, für den ich Jerome Baker halte, also nicht, dass ich jetzt den Rest der NFL für dumm halte, aber es gibt halt Spieler, die ein bisschen mehr Spielverständnis haben als andere Spieler und ich meine, gerade als Linebacker hast du das Feld ja meist vor dir. Ja. Und das sind so die Aussagen von den Spielern allgemein, ist natürlich, dass sich viele darüber freuen, dass er jetzt kommt, weil er halt den Ruf, den hat er sich halt erarbeitet. Und
zu Recht.
Ja, 100%. Und das ist so ein bisschen, also man weiß noch nichts Genaues. Es ist halt einfach diese Flexibilität, die Dolphins jetzt gerade in der Secondary, wenn jetzt nicht so viel verletzt, Safety ist noch so ein bisschen, ja, da hat man zwar jetzt ein paar Spieler, da bin ich gespannt, wie tief die Safeties wirklich sind, weil da wird es dann dieses Jahr wirklich zum Beispiel so ein Verone McKinley, der könnte wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Da muss man halt schauen, aber insgesamt wird wahrscheinlich nicht man-heavy werden, logischerweise, aber ich denke, es könnte Zone mit Man-Elementen oder mit vielleicht etwas mehr Man-Elementen, die wir normalerweise von Vic Fangio kennen.
Was ja, also die Aussage von Howard, die hat ja einen wahren Kern, weil wenn du immer Man spielst als Cornerback, setzt du dich auch nur einen wahnsinnigen Stress, weil du weißt, wenn du einmal wegrutschst, wenn du einmal irgendwas falsch machst, bist du halt, ist das Big Play halt da, weil du normalerweise keine Absicherung hast. Wenn du Cover One spielst. Und das, ja. Und Fangio hat ja gerade in den letzten Jahren immer mehr also mit diesen Pattern-Match-Prinzipien gearbeitet. Also das quasi, dass du ab einem gewissen Moment den Spieler in Man übernimmst, eigentlich sozusagen erstmal Zone hast und je nach Release, je nach Tiefe der Route dann eben entscheiden musst, was es ist. Und dafür, denke ich, könnte sich Cam Smith durchaus gut eignen, weil wenn er Zone gespielt hat, hat er dann ziemlich gute Awareness gehabt, ein gutes Spacing bei diesen Levels-Konzepten, also wo du eben so verschiedene, auf verschiedenen Ebenen eben Routen hast, hat er sich da sehr diszipliniert verhalten und er hat einfach eine sehr, sehr gute Routenantizipation. Das könnte ja für dieses System oder sozusagen relativ gut passen für ein System, was eben so ein bisschen fluide zwischen Man und Zone agiert, je nach Routenkombination, je nach Release-Tiefe und so weiter. Und das würde ja da durchaus fürsprechen. Wenn ich noch vielleicht zwei Sätze zu Cam Smith sagen darf, also grundsätzlich mochte ich, dass er eben auch aggressiv ist, wie gesagt, aggressiv ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert oder ein schmaler Grat, weil du irgendwo natürlich auch anfällig bist für vielleicht das ein oder andere Penalty, wenn du eben sehr, sehr eng und sehr viel mit den Armen arbeitest. Aber er ist eben, fand ich zumindest auch relativ aggressiv eben als Run-Defender oder beim Tackling, ich meine, der wiegt nur 180 Pounds, aber versucht zumindest immer sehr, sehr stark eben auch da seine Duftmarke zu hinterlassen, hat einen sehr guten Effort. Ist halt ein energetischer Spieler, aber das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwie bei Twitter ging das nochmal rum, der hat halt so ein, sagen wir mal, er ist ein bisschen edgy. Also gibt dann immer wieder Plays, und irgendwer hatte die gesammelt bei Twitter, ich finde es gerade nicht.
Ich weiß auch, was du meinst.
Wo er den Passbreak aber an der Sideline macht und der Receiver fällt halt runter und er gibt ihm erstmal noch ein paar Takte mit und steht über dem. Da sind natürlich die Flaggen in der NFL fliegen noch leichter als am College. Ne? Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass er so diese Energie, die er zweifelsohne ausstrahlt, die er einfach hat, ein bisschen kanalisiert, weil das funktioniert halt nicht, dass du jedes Mal, wenn du ein gutes Play machst, das dann erstmal noch sehr, sehr deutlich kundtust. Das wird nicht überall auf Gefallen stoßen, sag ich mal. Ne?
Ich glaube, ich hatte es fast irgendwie kommentiert, die drei Diven der Dolphins dann demnächst.
Jalen Ramsey.
Jalen Howard ist halt nicht so übertrieben.
Nee, stimmt schon.
Aber so Cornerbacks, die haben halt schon auch nicht selten, ja, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen plakativ, aber die haben manchmal schon oder nicht selten so eine gewisse Attitude.
die musst du heute auch haben, glaube ich, weil ich meine, ja. Du hast einfach, das ist einfach die Position, die es am schwersten hat mittlerweile in der NFL. Du darfst nichts mehr machen. Dir wird immer mehr Möglichkeit genommen, irgendwie an sozusagen auf den Receiver, auf deinen direkten Gegner einzugehen. Das wird immer mehr geahndet im Vergleich zu früher. Und Receiver haben immer mehr Vorteile, weil Quarterbacks genauer sind, die stehen halt auch ein bisschen sicherer in der Pocket. Das heißt, du gibst halt immer mehr Plays ab als Cornerback. Und dadurch musst du vielleicht auch, du musst einfach diese Short Memory haben und du musst vielleicht auch, wenn du das Play machst, auch nochmal verdeutlichen, dass du es gemacht hast in irgendeiner Form.
Ja, das einfach könnte, ein bisschen Psycho,
Psycho-Game. Ja. Genau, und da, also das scheint Cam Smith relativ gut zu beherrschen. Wie gesagt, trotzdem muss man da natürlich so ein bisschen gucken, dass das sich im Rahmen hält, sag ich mal. Aber dieser Punkt, dass diese Spielintelligenz hat er halt trotzdem, dieses Reading des Plays, das Diagnosing, das ist halt, darum haben ja auch einige gedacht, naja, man könnte ihn vielleicht auf Safety stellen. Ich halte das für nicht sinnvoll, weil ich würde den auf jeden, also wer so ein Footwork hat, den halte ich auf Corner, ist einfach die wertvollere Position. Es ist ja auch die Position, die er immer gespielt hat. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein NFL Front Office da jetzt so schnell den auf Safety stellen wird. Aber das Tackling und eben diese Spielintelligenz, dieses Play-Diagnosing, Route-Diagnosing, das macht ihn natürlich spannend. Einfach weil du den, wenn du den Inside-Outside hinstellen kannst, wenn du den in verschiedenen Schemes hinstellen kannst, dann ist das vielleicht wirklich, je länger ich jetzt drüber nachdenke beim Reden, ist das vielleicht wirklich ein richtig guter Fangio-Corner.
Wir hoffen es alle. Und ich meine, gerade in der Gut, AFC East hat man natürlich jetzt, man hat noch Rodgers da und die Jets haben natürlich mit Garrett Wilson dann auch einen starken Receiver. Also es ist halt dann Bills, muss man nicht viel zu sagen. Nee. Und gerade in der AFC, in der man ja die meisten Spiele absolviert, ist es vermutlich sinnvoll, mehr Corner zu haben, als man vielleicht brauchen kann. Ja. Und aber da schauen wir mal. Und dann kommen wir von einem Vic Fangio-Pick zu einem Mike McDaniel-Pick, weil ich meine, wenn man sich jetzt die Dolphins anschaut, wir haben Raheem Mostert, wir haben Tyreek Hill, Jalen Waddle und jetzt Devin A-Chain. So, wenn von deinen Top 2 Running Backs, ich würde jetzt A-Chain vielleicht auch mal als Nummer 2 Running Back sehen, und von deinen Top 2 Wide Receivern, Jalen Waddle, der langsamste ist. So what? Also, ich meine, Adrian hat es ja auch so ein bisschen predicted, ob die Dolphins jetzt da wieder stehen können. Offensichtlich, sie konnten es nicht. Also es ist offensichtlicher, aber Dolphins Offense-Pick wäre, glaube ich, kaum möglich gewesen in diesem Draft.
Wir haben auch gelacht in der Live-Coverage. Wirklich, Need for Speed, wer hat's eigentlich nicht? Ja. Die Dolphins, wer pickt ihn trotzdem? Die Dolphins. Ja. Man kann nie genug, es ist halt genauso, in der Defense kann man nicht genug Corner und nicht genug Pass-Rush haben. In der Offense denken die Dolphins offensichtlich, man kann nicht genug Speed haben.
Es ist verrückt, ja. ich war sehr über, also, weil, wie gesagt, wir haben alle so ein bisschen mit dem anderen O-Liner, es sind ja ein paar O-Liner doch arg gefallen, auch in diesem Bereich. Und boah, ich war so ein bisschen hyped schon so auf den einen oder anderen. So Weibler, der dann noch, glaube ich, noch weiter gefallen ist, war noch auf dem Board und so weiter und so fort. Und ich dachte, okay, cool, wir kriegen den jetzt noch in der dritten Runde. Und dann so Devin A-Chain. Ich so, ich verstehe es. Aber what the hell? Die Frage ist natürlich, wie hat Devin A-Chain die Running Back Position interpretiert? Kannst du uns dazu was sagen?
Ich hoffe sogar sehr viel, weil A-Chain so einer meiner Lieblingsbacks der letzten Jahre war. Ich möchte aber trotzdem dir vollkommen zustimmen. Ich meine, es sind ja diese, also gerade auch für so ein White Zone Scheme sind ja ein paar Tackles gefallen, die halt wirklich sehr athletisch sind. Wanya Morris, Blake Freeland ist in die vierte Runde gefallen, der von den Colts eingesammelt worden. Also, da dachte man schon, naja, jetzt sind eigentlich, wenn ihr Whipler, also wenn ihr einen Interior-Liner haben wollt, ist auch der spannend. Und Jalen Duncan ist in die fünfte, glaube ich, sogar gefallen. Oder sechste? Also, da gab auf jeden Fall ein paar, auch gerade sehr athletische Tackle-Prospects. Klar, du findest in der dritten, vierten, fünften Runde bei den Tackles, ist es immer schon ein bisschen schwieriger, weil da alle, die halt wirklich sehr viel Potenzial oder sehr ready sind, gehen halt früher, weil es so eine wichtige Position ist. und auch so eine Unique-Position irgendwie in der Hinsicht. Receiver oder auch Quarterbacks findet man immer auch Starter-Potenzial noch später. Bei Tackles ist das oft schwieriger. Und da dachte man, na gut, jetzt könnten sie sich eigentlich einen dieser etwas gefallenen Tackles aussuchen. Aber nein. Offensichtlich war der Speed von A-Chain halt doch ein bisschen spannender für Mike Daniel. Wie gesagt, bei dem Running Back Room, den ihr jetzt hattet, ja, der ist jetzt nicht, der hat jetzt keinen Superstar, da verstehe ich nicht ganz, aber hey, wie gesagt, ich liebe den Spieler. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier anstelle der Dolphins genommen hätte, das ist eine andere Frage. Aber A-Chain ist halt hat halt diesen Weltklasse-Speed, der ist ja eine 4:32 gelaufen. Das muss man sich, also nicht mal nur eine 4:3er-Zeit, sondern eine niedrige 4:3er-Zeit. Und so viel weniger geht dann eigentlich kaum noch, bis du bei Chris Johnson gelandet bist oder so.
Ja, ich glaube, er war der drittschnellste im gesamten Combine irgendwie. Irgendwie sowas meine ich.
Ja, ich würde schätzen, der schnellste Running Back, oder?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, es waren, ich weiß nicht wer, aber ich meine, ich habe gelesen, dass er, also Third overall.
Ja,
und man hat ja immer noch so, es sind ja nicht nur die Running Backs schnell, inzwischen laufen Wide Receiver ja auch und Cornerbacks, genau. Die sind ja nicht
langsam. Irgendwo dazwischen kann sein, dass da noch, aber ist also
absurd schnell.
Absurd schnell, weil so viel mehr wird es nicht, also ich weiß nicht, gab es eine 4-2er-Zeit? Diesmal gibt's ja wirklich, ach doch, stimmt, irgendjemand ist eine 4-2 gelaufen.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr im Kopf.
Genau, aber also Devon A-Chain hat absurden Weltklasse-Speed. Dazu eine gute Explosion. Der kann auch eben dieses One-Cut-and-Go, diese Cutting-Ability bei Outside-Runs. Ich finde den halt dafür, dass der so klein ist, der ist 5'9", 988, der ist ja wirklich und hat auch nur 29er Arme, der ist jetzt wirklich nicht besonders groß, nicht besonders kräftig gebaut, okay kräftig für seine Kleine, sagen wir mal, also für seine Nichtgröße. Aber was ich halt bei ihm wirklich krass finde, ist, wie tough er ist. Das ist halt, der ist ein Speedback, aber der hat sich auch immer, das hat er auch im College immer gesagt, ich bin kein Speedster, der Football spielt, sondern ich bin ein Footballspieler, der einfach noch zusätzlich Speed hat. Und ich finde, das sieht man bei ihm auch, wenn man ihn sich anguckt, weil der versteht Running, der versteht das Blocking vor sich, der liest es gut. Der hat eben diese ansatzlosen Jump Cuts und Inside Cuts und diese ganzen Moves, klar. Aber der läuft eben auch innen richtig, richtig gut. Klar ist er limitiert, der wird jetzt kein Derrick Henry sein da. Aber der bounced nicht alles nach außen, wie so viele kleine Backs, sondern der versucht halt durchzugehen. Der hat eine gute Leverage. Der kommt mit richtig Fullspeed an. Der kann jemanden halt auf die Hörner nehmen, wenn man so will. Hat eben auch eine vernünftige Contact Balance. Also wenn ein Verteidiger, ein Linebacker mit einem schlechten Angle ankommt oder irgendwie die Hände nicht dazu nimmt, dann bounce er halt von dem ab. Und fängt auch nicht, und auch, ist eben auch keiner, der, gibt ja auch bei vielen kleinen Backs, die eben anfangen schon im Backfield, wenn sie den Ball bekommen, erstmal schon einen Cut hier, einen Cut da, Lateral, mal gucken, wo ist denn die Lücke. Wenn es keine da ist, dann nimmt er das, was da ist, also was drin ist. Irgendwie das mag ich sehr gerne, einfach wie er seine Blocks liest, wie er reagiert auf Play-Entwicklungen, dass er antizipiert, wo sich die Lücke öffnet. Dass er auch, wenn er Vorblocker hat, wenn er Puller hat oder so, oder eben auch ein H-Back, der vielleicht irgendwie ihm den Weg freiräumt oder freiräumen soll, dann sucht er den Weg, dann ist er nicht zu übereifrig, sondern eben hat eine Patience, wartet und dann kommt der Cut und dann geht's ab. Und auch im Open Field ist er halt nicht einfach nur jemand, der sich auf Speed verlässt, sondern der Running Lanes versteht und so. Also ich finde, der ist einfach ein als Back sehr intelligent und was man, wenn man sich mal Highlights und guckt, was einem auffällt, ist, ich habe selten einen kleinen Back gesehen, der so viel den Stiffarm benutzt. Das ist ja normalerweise was anderes. Und wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend, wie er läuft. Ich habe das bei mir auf dem Blog auch mal dargestellt, wenn jetzt jemand vielleicht mal Highlights gesehen hat, die sehen natürlich bei allen Spielern mehr oder weniger spektakulär aus, aber schaut euch mal an, es gibt ein Spiel von Texas A&M gegen LSU im vergangenen Jahr. Da hat A-Chain 38 Runs gehabt und größtenteils durch die Mitte und ist immer wieder in eine doch relativ gute Defense reingeschossen, einfach mittendrin da, wo halt auch die Defensive Tackles und die Linebacker dann, die jetzt gedraftet wurden, auch der Edge und Ojulari oder so. Und der hat immer und immer wieder diese Plays genommen und einfach Yards gegrindet auch, und das tun halt kleinere Backs nicht unbedingt. Dazu kommt, er ist ein guter Receiver, kein super guter, kein Jahmyr Gibbs. Na gut, der ist aber auch vielleicht ein bisschen früher gedraftet worden. Auch nennen wir es ein bisschen zu früh gedraftet worden. aber er ist halt, also diese Running Back Routen läuft da gut. Der hat jetzt natürlich, die musst du natürlich ein bisschen genauer anwerfen, weil der klein ist und keine langen Arme hat. Dem kannst du jetzt nicht den Ball irgendwie in den dritten Stock legen, weil da irgendwie, was weiß ich, ein Zone-Defender davor steht oder so. Und auch als Blocker, er versucht zumindest. Das wird jetzt nie seine größte Stärke sein. Ne? Also das ist klar. Und dazu kommen halt noch seine Kick-Return-Skills. Die sind in der NFL natürlich jetzt nicht so, nicht mehr so wertvoll, wie sie vor ein paar Jahren waren, weil es einfach viel zu viel Touchbacks gibt durch die Verlegung des Kickoffs. Aber grundsätzlich ist das ja auch noch ein netter Bonus, den man halt so mitnimmt. Von daher, ich mag den Spieler wirklich sehr, sehr gern. Hatte für den, ich grade ja ohne Positionsvalue, weil ich das sonst könnte ich irgendwie schwer einschätzen. Und ohne Positionsvalue habe ich A-Chain mit Mid-Second gehabt. Also ich bin ein großer Fan von Devon A-Chain. Wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, dass man bei den Dolphins jetzt auch bei dem Cam Smith-Pick, den ich auch mag, dass man nicht ein bisschen mehr in die Trenches geht. Aber das kann sich ja trotzdem auszahlen, weil wenn der dir halt Big Plays reinläuft mit seinem Weltklasse-Speed, und wie gesagt, er hat noch mehr als das, das ist nicht seine einzige Waffe, dann kann er sich ja trotzdem lohnen.
Ja, also bei den Dolphins ist halt, ja, wie gesagt, O-Line, sprechen wir eigentlich jede zweite Woche drüber.
das kriege ich natürlich nicht mit.
Es ist halt schwierig, aber dadurch, dass man halt irgendwie am Horizont einen Rebuild sieht, sage ich mal so, weil es ist ja jetzt ja aus Cap-Sicht und so alles so irgendwie auf die nächsten 2 Jahre und man hat so ein bisschen Rams-Vibe und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Timo Riske hat's letztes Jahr irgendwann getweetet und meinte, ja, die Dolphins sind halt die Rams ohne Injury Luck. So, weil die Rams ja, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, auch einfach keine Verletzung hatten. Mhm. Und das bei den super Dolphins halt letztes Jahr. Ja, natürlich.
Das vergisst man immer wieder. Also, die Eagles waren ein super Team letztes Jahr, aber eins der Teams, die am verletzungsfreisten waren. Ne? Da haben halt die ganzen Rookies gar nicht spielen müssen. Oder kaum spielen müssen. Wenn, also das ist immer wieder schön, wenn Teams halt beisammen bleiben und dann ihr Potenzial abrufen können, weil du musst natürlich sonst immer gucken, dass du irgendwo, natürlich hast du hier oder da immer eine Verletzung und der zweite Anzug muss sitzen, aber wenn dir eben das Team komplett zusammengeschossen wird, dann wird's schwierig.
Ja, ich meine, gut, die Dolphins sind dann natürlich so ein bisschen gekniffen gewesen mit Tua vor allem.
Klar, natürlich.
Das halt
der Quarterback ist eh außerhalb von allem anderen, ne? Das ist klar, wenn der weg ist, dann wird's schwer.
Ja, und ich meine, man hat es noch irgendwie geschafft und man hätte ja tatsächlich mit Skylar Thompson fast irgendwie den Big Upset geschafft in den Playoffs. Das war ja, also, da hat halt wirklich eigentlich nur so ein Mediocore Quarterback gefehlt. Und dann hat man
oder der letzte Drive einfach vielleicht.
Naja,
gut, aber lassen wir es.
Ärgerlich. Aber es ist, ich bin super, super gespannt, wie die beiden eingesetzt werden. Und, dann war halt so ein Cut und es war halt, die Dolphins haben ja auch nichts gemacht an den Draft-Tag. Also man hat einfach auf die Picks gewartet. Man ist nicht zurückgegangen, man ist nicht vorgegangen. Ich glaube, vorgehen ist bei 4 Picks dann noch.
Ja, ist Quatsch.
Was willst du halt machen? So, du kannst halt 3 Spots hochgehen für einen 6-Runden-Pick, wenn in der 2. Runde 2 Picks hochgehen willst, so ungefähr. Ergibt keinen Sinn.
Und, nee, du hast ja wirklich 2 talentierte Spieler. Über die Positionen, insbesondere bei Agent, kann man sich ja streiten, aber 2 talentierte Spieler, die mindestens in der Region, wenn nicht höher, gesehen worden sind. Also das Value des reinen Spielertalents ist ja unbestritten bei beiden.
Ja. Und dementsprechend, es waren ungewöhnliche Picks für die Dolphins. Ich denke, so kann man das beschreiben, aber definitiv qualitativ gute Spieler. So kann man das zusammenfassen. Ja, schon. Und dann hatten die Dolphins tatsächlich noch mal 2 Picks. Und dann haben wir auch schon 4 Picks. Und dann muss auch reichen irgendwann. In der 6. Runde haben die Dolphins dann Elijah Higgins als Tight End vorgestellt von Stanford. Und ich meine, die Dolphins sind natürlich, wir kennen Mike Gesicki. Und wir wissen, warum Mike Gesicki nicht so viel gespielt hat letzte Saison. Und warum er nicht so viel eingesetzt wurde. Und ich habe Elijah Higgins jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, dadurch, dass er halt auch als recht hohes recht hoher Spieler, glaube ich, sogar aus dem College, aus der Highschool ins College gekommen ist. Und dachte mir so, ja, und den stellst du jetzt als Titan vor. Also ist das halt einfach nur Gesicki in billig, den wir schon nicht eingesetzt haben. Warum holen wir den dann? Also das war für mich so ein bisschen, wir versuchen gerade Wege zu finden, wie Elijah Higgins in der Dolphins Offense eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht, hast du kreative Ansätze dafür, wie Elijah Higgins eingesetzt werden kann?
Ich starte mal ganz unscharmant mit einer Gegenfrage. Hat denn irgendwer aus dem Front Office, hat Greer oder hat McDaniel, also irgendeiner der Coaches, vielleicht bekannt gegeben? Also sie haben ja offensichtlich, es hat mich ja auch gewundert, sie haben gesagt, sie haben ihn als Titan vorgestellt. Haben sie da irgendwas zu verlautbaren lassen, was so seine primäre, was die primäre Idee hinter dem Pick vielleicht auch ist?
Nee, das nicht direkt, aber was man von Higgins gehört hat, also er soll zu Titan transferiert, zu einem Titan gemacht werden. Und die Coaches, oder unser Titan-Coach hat ihm auf jeden Fall auch schon Field Tape von George Kittle gucken lassen. Gut, ich meine, schön, wenn ich jetzt den Spielern die Tapes von den besten Spielern der Liga gebe. Ja, das zeigt erstmal, guck mal, das könntest du vielleicht. Also wie viel das jetzt bringt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er soll wohl wirklich die Transition zu Tight End machen. Ich bin halt einfach überhaupt, also ich bin irritiert, weil ich das nicht so ganz sehe, weil er hat, glaube ich, in seiner gesamten College-Karriere, also ich habe geguckt und ich habe keinen Snap gefunden und ich habe in den Unterlagen, auch bei PFF zum Beispiel, ich habe keinen Pass-Blocking-Snap gefunden. Und das ist für mich, wo ich mir denke, aber als Tight End sollte man ein, zwei Prozentchen vielleicht schon mal im Pass-Blocking gemacht haben? Vielleicht? Ja. Also er soll wirklich Tight End oder in Tight End-Rolle geschoben werden.
Naja, ich meine, dass er keine Pass-Block-Snaps hat, überrascht ja insofern nicht. Er hat ja einfach größtenteils Big Slot gespielt und wenn du als Receiver spielst, egal wo, wirst du in der Regel keinen Pass-Block machen, nur wirklich wirklich selten.
100%.
Ja, also das überrascht natürlich nicht. Es ist halt einfach ein interessanter Body-Type, weil den nicht so oft hat. Der 6'3", 235, hat so eine, ist so ein, also das ist einfach zu schwer für einen Receiver nochmal. Kein Receiver oder kaum ein Receiver wiegt 235 Pounds. Für einen Tight End eigentlich zu leicht und vielleicht vor allem auch zu klein. Ne? Also es gibt halt 6'3 ist dann eher, da würde ich jetzt sehr stark vermuten, dass er eher so der Move-Tight-End-H-Back-Typ wird und nicht unbedingt der Inline-Tight-End, der neben dem Tackle dauerhaft zumindest steht, weil dafür müsste er schon noch ordentlich an Gewicht zulegen. Gut, wir reden hier über einen Sechstrunder, er spielt einen Sechstrunder, das heißt, da ist es natürlich auch aber möglich, dass man sagt, man gibt ihm jetzt ein Jahr und schaut mal, ob der quasi im Kraftraum sich dann nochmal zumindest 10 Pounds Muskelmasse drauflegen kann, hat jetzt auch nicht die längsten Arme. Ich musste aus einem anderen Grund ein bisschen grinsen, als der Pick kam, weil, ich meine, wenn man Elijah Higgins als Titan vorstellt, und ich meine, der ist immerhin eine 4-5-4 gelaufen, für 235 Pounds ist das relativ gut. Das heißt, zumindest entsprechend der Masse bringt er auch einen gewissen Speed mit. Das ist ja vielleicht offensichtlich nicht ganz unwichtig, sagen wir mal. Und man darf nicht unterschätzen, dass der in einer wirklich fürchterlichen Offense gespielt hat, als irgendwie Big Slot Move-Titan-Hybrid vielleicht, meistens eben so Tight-Slot gespielt. Und der war halt für Tanner McKee die wichtigste Anspielstation underneath. Also war 2 Jahre statistisch bester Receiver noch vor Michael Wilson, der ja früher gedraftet wurde, der eben ein Outside-Guy ist, vielleicht also mit X-Potenzial. Bei Higgins, ich habe mir das mal noch angeguckt, also ich finde, die Routen sind gut, er hat insgesamt auch ein gutes Verständnis von Underneath Coverage. Also gerade, das wird jetzt jemand sein, der jetzt vielleicht nicht unbedingt dauernd die tiefen Routen nimmt, vielleicht mal eine Seam Route hier oder da, weil den Speed dafür hat er, gerade für einen Tight End. Also Footwork, Beschleunigung aus den Cuts, also diese ganze, sozusagen das, die Technik der Routen, die ist okay, da kann er sich Separation verschaffen, ist jetzt nicht irgendwie so ein steifer oder unbeweglicher oder undynamischer Typ, gerade wenn man eben betrachtet, dass der 235 Pounds wiegt. Hände sind okay, hat ein, zwei Drops zu viel gehabt. Aber vor allem dann Stärke ist halt, dass er, naja, wenn er den Ball fängt, dann hast du halt da natürlich also jemanden, der eben eine gewisse Schnelligkeit mitbringt für seine Size und eben auch ein ganz schöner Bully ist oder ein ganz schöner Brocken ist. Aber der eben durch den Defender durchgehen kann, aber eben auch seine Athletik und zumindest passable Wendigkeit. Der ist in 701er Cone gelaufen. Ich finde, das sieht man auch ein bisschen, dass der jetzt nicht nur ein Straightline-Spieler ist, sondern durchaus auch sich ein bisschen bewegen kann, dass man das eben einsetzt, ihm den Ball underneath in die Hand gibt, dass er halt zum First Down läuft oder so. Ne? Das wären vielleicht so Möglichkeiten, die ich jetzt sehen würde. Als Blocker für einen Receiver war der recht gut, denke ich. Hat natürlich auch da wieder Power-Vorteile gegenüber irgendwelchen armen Slot-Cornern, die da stehen oder so und irgendwie, weiß nicht, 5'9", 190 sind und dann kommt da halt so ein Tier an. Frage ist halt, guter Blocker für einen Receiver ist ja immer noch weit entfernt von zumindest passabler Blocker für einen echten Tight End. Und das, ich weiß, also ist eine spannende Idee, den zum echten Tight End umzuschulen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht unbedingt gemacht, aber vielleicht ist das ja auch erstmal eine Ankündigung, man schaut und setzt ihn so ein bisschen variabler ein, dass der mal Tight End spielt, mal H-Back spielt, mal auch kurz raus in den Slot rückt oder so. Also, wie gesagt, wir reden von einem Sechstrunden-Pick. Da ist ja die Erwartung erstmal gering, aber es ist ein spannender Spieler, vor allem ein ungewöhnlicher Spielertyp, den gibt's nicht so oft.
Ja, das sind tatsächlich auch die Ideen, die uns so ein bisschen gekommen sind. Micho hatte dann auch gleich gesagt, dass er entweder auch als Halfback oder direkt als Fullback, quasi als Vorblocker für einen unserer Running Backs ab und zu mal genutzt
wird. Der Use-Chick der Dolphins, ja.
Obwohl wir Eric Ingold haben.
Ja, so, gut, aber der ist ja eher, also ein bisschen eher ein klassischer Fullback als das jetzt ein, der hat bei Wisconsin ja nun wirklich genau diesen Battering Ram gespielt. Und Higgins wäre jetzt ja schon die Version, die etwas mehr den Ball vielleicht bekommt und damit auch ein bisschen mehr anfangen kann und einfach natürlich auch eine ziemlich gute Athletik allgemein hat. Who knows?
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir wissen alle nicht so ganz. Es ist so ein Spieler, der steht so im Vakuum.
Ja.
So, okay, wir lassen uns überraschen. Und so, was man ja oft hört, auch im Rahmen nach dem Draft, ja, wir vertrauen unserem GM schon da oder wir vertrauen unserem Head Coach. Mike McDaniel hat sich zumindest das Vertrauen der Dolphins-Fans im letzten Jahr so ein bisschen erarbeitet, dass wir sagen, es ist zwar ein 6-Runden-Pick, aber mal gucken, wie kreativ wir den wirklich einsetzen können. Das ist so ein bisschen das, was die Dolphins dazu sagen.
Ja, beim 6-Runden-Pick muss man letztlich, man weiß ja, wie viele sich davon nicht auszahlen. Und das ist zumindest spannend, sich so einen ungewöhnlichen Typen zu holen, mal gucken, ob man den irgendwie einbinden kann. Meinetwegen auch nur als Roleplayer. Ne? Man erwartet ja nicht, dass daraus ein Starter wird oder so, aber irgendwie eine Rolle für den zu finden, in der er ein paar wichtige Plays pro Saison machen kann, das wäre ja schon was.
Definitiv. Und ich meine, wir haben letzte Saison mit Durham Smythe ein, zwei Trickplays gemacht, die ich theoretisch auch mit Elijah Higgins zutraue. Und das schauen wir einfach mal.
Ja.
Dann hatten die Dolphins tatsächlich, in der 7. Runde hat man sich gedacht, die Leute fordern einen All-Liner, sie kriegen einen All-Liner. Ryan Hayes, Offensive Tackle von Michigan. So, jetzt war ja die Michigan O-Line in den letzten zwei Jahren, wenn ich das jetzt richtig aus meinem Köpfchen noch weiß, ja, eine recht erfolgreiche O-Line.
Richtig. Sehr erfolgreiche O-Line, kann man sogar sagen.
Ja, ich mir geht das nicht so leicht über die Zunge, ja, als alter Badger, da ist das halt immer so ein bisschen, ja, aber das ist halt ein 7-Runden-Pick und man hat sich halt mehr erhofft. Und jetzt guckt man sich halt an und fragt sich so, okay, wir haben zwar mit Austin Jackson auf Right Tackle einen First-Round-Pick, die Dolphins haben Isaiah Wynn jetzt gesigned, ja, aber Ryan Hayes, also was können die Dolphins realistischerweise von einem Ryan Hayes erwarten? Was zeichnet Ryan Hayes aus?
Naja, letztlich muss man auch hier natürlich die Erwartungen insofern drosseln. Wir reden von einem 7-Runden-Pick. Was erwartet man von einem 7-Runden-Pick? Man wirft halt einen Dart-Pfeil und hofft, dass der eben stecken bleibt, quasi, wenn man so will. Und ich meine, es ist zumindest ein Dart-Pfeil, der, finde ich, Sinn macht. Man muss, wie gesagt, das jetzt nicht viel größer reden, als es ist. Es ist ein 7-Runden-Pick. Nur, es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten. Was macht man, wenn man Late-Round-Offensive-Tackle, davon setzen sich die wenigsten durch, da kann man quasi verschiedene Dart-Pfeile werfen. Der eine Dartpfeil ist so dieser athletische Freak mit zwar krassen technischen Schwächen, wahrscheinlich ein Small Schooler, irgendwo aus der FCS, aber läuft halt super schnell oder so oder ist halt riesig groß. Oder du suchst dir so einen erfahrenen, bisschen, vielleicht ein bisschen langsam, ohne das krasse Ceiling, aber der eben viel nicht nur viel Erfahrung hat, der battle-tested ist, der aus einer großen Conference kommt oder so. Hayes, würde ich sagen, hat sogar ein gewisses Potenzial mehr, denn er ist halt ein extrem langer Tackle mit seinen 6'6", aber hat halt, und das ist, glaube ich, das eine große Problem, halt wirklich sehr kurze Arme. 32,5 Arme ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Dafür ist seine Athletik relativ gut. Der 40-Yard-Dash ist da mir weniger wichtig, aber zum Beispiel der Vertical und auch der Cone, der ist halt relativ quick und hat eine gewisse Explosivität. Und ist halt einfach mehr erfahrener, mehrjähriger Starter auf Left Tackle in einer der besten Lines des Landes. Also die Michigan Wolverines haben ja die letzten beiden Jahre den Joe Moore Award gewonnen für die beste O-Line des Landes. Und das Hayes ist so ein bisschen ein Prototyp für so eine Line. Der ist nicht der talentierteste, wie diese ganze Michigan Line, die hat keine hohen Picks in den letzten beiden Jahren gehabt. Die jetzt hat Einheit, aber extrem sound und spielt halt besser als ihre Einzelteile. Hat den Job für den Quarterback halt wirklich leicht gemacht und eben doch ziemlich viele Löcher für die Runner wie Hassan Haskins oder jetzt Blake Corum im letzten Jahr geöffnet. Die hat einfach wirklich super, super sicher gespielt. Und Hayes, ja, wie gesagt, der bringt ein bisschen was mit. Der kommt gut aus dem Stance, der hat ein schnelles, kontrolliertes Footwork im Kickslide, also wenn er im Passblock ist, ist allgemein recht beweglich. Für seine geringe Masse, der wiegt unter 300 Pounds, das ist natürlich ein Problem. Also 6'6", 298 ist für einen O-Liner halt schmal, gerade für die Größe. Aber der ist ein erstaunlich effektiver Runblocker, der hat eine zumindest vernünftige Leverage für seine Size, der hat gute Positionierung, einen netten Punch, der kann die Edge halten oder auch diese Combo-Blocks. Die Michigan ist ja sehr viel dieses Gap, also Power und Gap gelaufen, darum kann ich mir, das passt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz, weil Mike McDaniel ja nun mal White Zone Verfechter ist oder zumindest aus dem Tree kommt. Das ist ja nicht alles immer, das heißt ja nicht, dass es nur laufen, aber Hayes hat halt sehr viel Erfahrung einfach im Manblocking. Also dieses Combo-Blocks, dass man den Linebacker halt danach mitnimmt. Das ist so ein bisschen auch Oluwatimi, der Center, der von den Seahawks gedraftet hat, konnte das richtig, richtig gut. Gibt auch ein paar Raps, wo der Defender richtig weit aus der Lücke schiebt, aber das sollte man in der NFL nicht unbedingt erwarten. Problem ist halt, er hat zu wenig Masse für seine Länge, er hat dadurch keine gute Base, keinen guten Anchor, gerade gegen kräftige Liner, also die Liner, die irgendwie guten Bullrush haben oder einen kräftigen Punch, da kann er halt in die Pocket geschoben werden. Er kann meistens gute Recovery leisten, er hat nicht viel abgegeben, das muss man dazu sagen, auch gegen gute Pass-Rusher. Aber Problem ist halt, in der NFL wird sowas natürlich mehr ausgenutzt, insbesondere das Problem mit der Armlänge. Wenn du nicht der mega super Athlet bist, wie es ein Rashawn Slater ist, dann hast du mit dieser Armlänge Probleme oder musst nach innen wechseln. Und bei Ryan Hayes weiß ich einfach nicht, ob das jemand ist. Man sagt das ja gerne bei Tackles, die vielleicht sich da nicht auszahlen. Ja, den kann man auf Guard stellen. Bei Hayes weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt so in Frage kommt. Der hat auch immer nur Left Tackle gespielt, was ja eine gute Sache ist erstmal. Aber der muss halt irgendwie um seine Armlänge drumherum spielen. Hat er dafür wirklich die Footquickness und auch die Athletik? Das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich finde den Pick hier gut, weil letztlich in der siebten Runde musst du einfach auf Lücke draften, weil du hast halt nur Spieler mit der einen oder anderen Lücke und musst halt darauf setzen, dass das eine oder andere entweder weggecoacht werden kann oder man in irgendeiner anderen Form beheben kann oder zumindest eindämmen, eingrenzen kann. Ich mag den Pick hier. Wie gesagt, sollte man nur nicht erwarten, dass Ryan Hayes jetzt irgendwie die Hoffnung ist dafür, dass die O-Line-Probleme der Dolphins verschwinden.
Ja, das, dem stimme ich einfach zu.
Kann ja passieren, aber die Chance ist halt nicht so hoch bei einem Siebtrunder, ne?
Das ist halt einfach das Problem. Das ist richtig. Aber gut, dann haben wir die fertig. Und wenn wir bei nicht so großer Chance sind, wir saßen letztes Jahr hier und haben uns gewundert, warum dieser Kader Calhoun denn so viel garantiertes Geld bekommt als undrafted free agent. Es waren, ich weiß gar nicht, 300 irgendwas, 1000, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie viel es war. Und wir saßen hier und haben schon, könnte schon und ist bestimmt dann nicht allzu verkehrt. Ja, ich würde sagen, ist so eine kleine Cinderella-Story. Undrafted Free Agent und jetzt, ja, schon einer, also natürlich nicht einer im Top-Elite-Tier der Cornerbacks, aber einer, der auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht hat und der, wenn er seine Leistung bestätigt, sag ich mal, auf jeden Fall ein paar Millionen noch verdienen wird in der NFL.
Ja, vor allem ist es ja wirklich auch einfach ein UDFA gewesen, den niemand auf dem Zettel hatte. Also das ist ja das Besondere. Es gibt ja so Undrafted Free Agents, also ein Verone McKinley, den ihr letztes Mal als UDFA hattet, da hatten viele mit dem Draftpick gerechnet und gesagt, ja, das der hätte auch gedraftet werden können. Das ist einer von den großkopferten UDFAs. Kader Kuhu kannte halt kein Schwein. Ich hatte ja nochmal nachgeguckt. Wir hatten ja irgendwann, ich glaube mit Micho habe ich da irgendwann nochmal bei Twitter irgendwie drüber diskutiert. Da hatte ich nochmal nachgeguckt. Bei Dane Brugler war der Cornerback Nummer 94. Das heißt eigentlich die Sorte Cornerback, die gar keinen UDFA-Vertrag mehr kriegt. Und der kriegt halt wird von den Dolphins verhältnismäßig für einen UDFA mit Geld zugeschissen und setzt dann so eine Saison hin. Also da muss, also der Scout, der den entdeckt hat und gesagt hat, den müssen wir uns auch auf jeden Fall sichern. Ich hoffe, der ist befördert worden mittlerweile, weil das deckt das, also mehr aus dem Nichts kann ein Pick oder ein UDFA-Pick auch gar nicht kommen als Kader Kuhu. Und das ist wirklich eine der größten Cinderella-Stories der jüngeren Zeit, möchte ich sagen.
Ja, wir hatten ja Nick Needham erst noch, wo wir
genau. Auch so. Aber den hatte ich als Sleeper, das war halt den fand ich richtig gut von Kader Kuhu, ja. Glaube ich, 99% auch der härteren ja. Draft-Nicks haben noch nie was von dem Namen gehört.
Ja, es war richtig wild, weil wir kannten das halt von Needham so in der Offseason, boah, ich hoffe, der spielt nie für uns. Und dann, boah, der ist gar nicht so schlecht und dann war er verletzt und dann kam halt Darth Kader.
Oh Gottes Willen.
Ja, nennt er dich zum Teil auch selber.
Okay.
Nicht, also wir haben ja Cornerback schon thematisiert. Die brauchen so eine gewisse Attitude.
Ja, Darth Kader. Okay, gut zu wissen.
Ja, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit. Die Dolphins haben von ihren 21 undrafted Free Agent 3 schon entlassen, und zwar Jared Horst, Alex Jensen und DJ Scaife. Wobei ich nicht weiß, ob der wirklich O-Liner war oder ob das einfach ein abgefreakter DJ ist in Wirklichkeit. die haben die schon entlassen, weil die Dolphins haben zwei O-Liner sich an Land gezogen. Gibt's ein, zwei Undrafted Free Agent, wo du sagst, ja, da könnte man zumindest vielleicht mal damit rechnen, dass sie den Kader schaffen oder vielleicht sogar Snaps sehen könnten? Ich meine, wir sprechen hier von Undrafted Free Agent, da ist es, das ist halt noch mal irgendwo ein bisschen weiter hinter 6., 7. Runde.
Ja, oft nicht viel dahinter, aber bei den Dolphins ist es jetzt auch wieder so, dass ich mir diese Liste angeguckt habe. Den einen oder anderen Namen kenne ich. Ich habe die nicht unbedingt gescoutet, aber da sind ein paar Namen dabei, die einem irgendwann über den Weg gelaufen sind. Aber ich dachte, huch, die Dolphins haben wieder ein sehr, sehr eigenwilliges UDFA-Board gehabt, weil da so nicht diese oder wenig dieser galt eigentlich als Draft-Pick, fällt aus der Draft, die Dolphins schlagen zu. Das ist nicht passiert, sondern die haben halt sehr, sehr spezifische Vorstellungen offensichtlich gehabt und ein bisschen tiefer gegraben, möchte ich sagen. Wie gesagt, spätestens seit Kader Kuhu, spätestens seit ihm, sollte man dem nicht zu viel Bedeutung beimessen, weil es kann ja durchaus sein, dass die Dolphins da wieder ein sehr gutes Auge für Spieler hatten, die vielleicht gar nicht so groß waren jetzt pre-Draft. Ich gehe einfach ein paar Namen durch, einfach damit wir vielleicht für diejenigen, können natürlich genau die sein, die dann gar nichts bringen, aber das wird sich dann zeigen. Bekanntere Namen ist Aubrey Miller, der Linebacker von Jackson State, ist ein Missouri Linebacker gewesen, da hat er wenig Spielzeit gesehen, ist dann zu Jackson State, also zu Deion Sanders damals transferiert und war da halt eben in der FCS, also eine Ebene unter der Top College Subdivision, ein absoluter Difference Maker, halt als Outside Linebacker, wird wahrscheinlich dann eben eher Inside, also wenn er denn spielen würde, sozusagen, dafür wird er sich für einen Backup-Posten werben müssen als Inside Linebacker in der 3-4. Totale Tackle-Maschine, dauernd Downhill unterwegs, guter Gap-Shooter, schnell im Backfield, sehr harter Tackler, guter Closing Speed, aber halt körperlich ziemlich limitiert, weil unter 6-0 und unter 230 Pounds und auch noch kurze Arme und nicht die größte Athletik. Naja, das ist halt jemand, der war halt gut da drin, Quarterbacks oder vor allem Ballträger zu jagen. Alles andere vielleicht nicht so sehr. Bei euch bei einer 3-4 muss man zumindest auf Brandon Peely kurz eingehen. USC, Nose Tackle, auch ein Six-Year-Senior. Davon haben wir ja jetzt einfach insgesamt relativ viele gehabt, weil natürlich durch die Corona-Saison und weil die Spieler noch versucht haben, noch eine Saison sich irgendwie anzubieten. Hatte einen Achillessehnenriss, vorher war der in der Rotation, danach hat er halt also meistens auch in der 3-4 Nose-Tackle gespielt, war eigentlich nochmal deutlich kräftiger als die 316 Pounds, hat halt ein bisschen abgespeckt. Typ Space-Eater, sowas braucht man in der 3-4 in der Regel, irgendwie einen in der Mitte, der zwei Leute beschäftigt. Wer weiß, ob der was bringen kann. wenn ich mich jetzt, muss ich kurz gucken, dass ich nicht zu viele nenne, weil das ist dann auch ein bisschen, Bennett Williams sollte man allein deswegen nennen, weil ihr habt Javon Holland, ihr habt Verone McKinley, Bennett Williams ist der nächste Oregon Safety, ja. leider nicht ganz so talentiert, erfahrener Safety, hat durchaus eine gewisse Produktion gehabt, aber war ein paar Mal verletzt, nicht der schnellste, ist halt ein vielseitiger Spieler, hat alle Safety-Positionen, also Free Safety, Split, Box oder eben auch Slot gespielt, instinktiv antizipiert, also wirklich ein guter Footballspieler, aber eben keine besonders gute Range, nicht besonders wendig, wird also ein bisschen schwierig. Und ich muss natürlich Garrett Nelson erwähnen, weil Nebraska, ja. Ein ja kräftiger, eigentlich Defensive End, hat ein physisches Mindset, ist nur 248 Pounds schwer, hat halt mit ungefähr 250 Pounds 3-4 Defensive End gespielt, also weiß ich zumindest zu wehren gegenüber sehr viel schwereren und kräftigeren und größeren Spielern. Hat kräftige Hände, einen guten Punch, Handfighting, Bullrush, das sind so die Sachen, mit denen er sich durchsetzt. Eine unterschätzte Quickness, ist auch ein 4.18er Shuttle gelaufen, das unterstreicht. Sonst eher athletisch, eher ein bisschen limitiert, aber halt so ein krasser Effort-Spieler. Also wirklich All-Out-Effort, immer bei jedem Play bis zur letzten Sekunde am Fighten. Dadurch war er einfach einer der wenigen Difference-Maker in einer nicht so wahnsinnig guten Huskers Defense, hat relativ viele Tackles gemacht, ist halt nur, einfach wie gesagt, wenig explosiv, kurze Arme und jetzt muss er auch noch wahrscheinlich Outside Linebacker in der 3-4 spielen, das wird schwierig werden. Vielleicht wirklich der beste Spieler oder der Spieler, der die größte Chance hat, ist Michael Turk, der Panther. Ist natürlich jetzt nicht die größte Hoffnung, die man jemandem machen kann, ey, ihr habt vielleicht einen ganz guten Panther, aber das war halt einer der besseren Panther in der Big 12 oder insgesamt im College Football, hat wirklich einen Bomben Bein mit einem 47er Schnitt in der ganzen Karriere. Ja, ich weiß nicht, da sind noch ein paar Spieler dabei. David Davis ist halt ein produktiver Receiver in so einer Spread Offense gewesen. Und Mitchell Agud, beziehungsweise Agude, das muss man hessisch aussprechen. Agude. freuen sich alle. Ein Edge, der von Miami kommt und auch vorher bei UCLA war, so wie euer Jalen Phillips, also er hat denselben Karriereweg genommen, aber ich glaube nicht, dass das werden wird, aber da sind ein paar, das wird sich ja zeigen, ne? Also das ist halt so ein bisschen die Frage, ich glaube, also ihr habt den Keydron Smith, glaube ich, noch später unter Vertrag genommen, der Cornerback bei Kentucky gespielt hat, aber glaube ich dann jetzt bei euch Safety spielen soll, weil der ein bisschen langsam ist, das könnte noch eine ganz spannende Sache werden, weil der halt relativ, also eher ein großer, kräftigerer Typ ist. Aber wie gesagt, das ist halt mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil ihr habt nicht diese Spieler, wo man sagt, der galt überall als Fifth Rounder und ist einfach aus der Draft gefallen, wie es ja immer wieder bei sehr vielen Spielern passiert. Ihr habt halt wieder sehr, sehr speziell geschaut und wer weiß, vielleicht gibt's ja dann den nächsten Kader Kuhu und zwar einen von denen, den ich jetzt gar nicht vorgestellt habe, weil der noch unbekannter war.
Das wäre vielleicht. Was man vielleicht zu Michael Turk noch sagen muss, der Matt Turk, ist der Neffe von Matt Turk, der bei den Dolphins auch schon Panther gespielt hat. Und der Kollege hat natürlich nichts mit Michael Turk, dem damaligen Stürmer vom FSV Mainz 050.
An den erinnert man sich auch. Also, schon ein eigenwilliger Charakter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also jetzt Michael Turk. Ja, Matt Turk und Dan Turk, der Bruder war ja damals, glaube ich, Longsnapper, ne? Von Matt Turk. Das war ja irgendwie so relativ witzige Familie. Die irgendwann auch mal, glaube ich, bei Washington irgendwo zusammengespielt haben sogar. Dann konnte Dan auf Matt snappen. Wie auch immer. Vielleicht schafft es ja Michael Turk auch eine neue Panther-Familiendynastie zu begründen oder so, wer weiß.
Wir schauen mal. Und damit, würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Ich sag nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, Jan, für deine Zeit und für deine Expertise.
Ja, sehr gerne, bei euch natürlich besonders gerne, weil diese Diskrepanz zwischen meiner früheren, sagen wir mal, Rivalität mit den Dolphins und dem Besuch bei euch, die ist immer wieder faszinierend. Was ja nur ein Lob für euch ist, aber.
Ja, da ist ja eigentlich immer Micho so ein bisschen der dann auch so ein bisschen Salz mitbringt. Aber da hast du natürlich recht.
Bisschen frotzeln können wir nächstes Mal wieder.
Ja, so. Ich wollte gerade sagen, das, wenn wir da ein bisschen mehr Picks haben, wo man dann auch so sagen kann, okay, was habt ihr da gemacht, lässt sich das bestimmt machen. Ihr da draußen, ihr könnt, wie gesagt, ich habe ihn vor dem Draft, habe ich es euch öfter schon ans Herz gelegt, den Triple Option Blog vom Jan. Da findet ihr alle möglichen Informationen zum College Football. Also da kann man sich Tage, Wochen lang drin verlieren. Ansonsten, wenn ihr Downside Talk über Patreon unterstützt, dann kriegt ihr da das College Update. Ansonsten die Sofa Quarterbacks sind noch eine Anlaufstelle, wo man Jan hören kann. Und ja, dann hat wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns, den Dolphin-Zweifel, unterstützen wollt, dann geht das auch über Patreon oder folgt uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Damit macht ihr uns auch eine Freude. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie einfach überall raus, sei es bei Spotify, YouTube oder auf Twitter, sonst wo. Ihr kennt das Spielchen. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.